Einen zauberhaften Junitag wünsche ich. Bevor wir gemeinsam in diese Folge starten, möchte ich heute gerne mal mit dir meine ganz persönlichen Lieblinge von Koro teilen, die aus meinem Alltag überhaupt nicht mehr wegzudenken sind. Zum Beispiel die Bio-Ingwer-Shots. Jetzt im Sommer packe ich davon einen großzügigen Schuss ins kalte Mineralwasser, dazu einen halben Teelöffel Xylit. Beides gibt's im Shop. Und wer mag, der tut dann noch einen Schuss Apfelessig dazu. Stichwort Glukosespitzen. Fertig ist die selbstgemachte, prickelige und erfrischende Sommerlimonade ganz ohne unnötige Chemie. Alternativ dazu stelle ich den Haferdrink kalt und mix mir mit dem Bio-Matcha Misu eine köstliche Matcha-Eist-Latte. Übrigens gibt's auch als Chai-Latte-Mix, auch super lecker. Was bei mir außerdem niemals im Küchenschrank fehlt, sind der Bio-Basmati-Reis, Kichererbsen und die fettreduzierte Kokosmilch von Koro, weil man daraus einfach immer ein indisches Curry kochen kann, selbst wenn im Kühlschrank ansonsten gähnende Leere herrscht. Also ist quasi die Basic-Ausstattung. Auch diesen Monat gibt es für meine Get Happy Community 5% auf das komplette Sortiment mit dem Code Get Happy. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Stöbern im Online-Shop. Der ist gigantisch groß. Und ich muss gestehen, ich finde jedes Mal noch irgendwas Neues, was ich noch nicht entdeckt habe. Den Link, den findet ihr wie immer in den Shownotes.
Das ist ja nur auch eine Symbolik, wie die Menschenleben laufen. Wir müssen durch Krisen gehen und uns darüber entwickeln. Und als Therapeut schaue ich mir das an. Also ich sozusagen eine kuratierte Krisenerfahrung, die meine Patienten dann haben. Und ich lasse sie auch durch die Krise gehen, aber ich bin da.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr auch in dieser Folge wieder mit dabei seid. Wie immer hoffe ich, dass es euch gut geht und dass ihr in diesem Moment an einem wohligen, an einem sicheren, ja genau, und an einem muckeligen Ort seid. In der kommenden Stunde geht es einmal mehr um das Thema Narzissmus. Es geht aber nicht nur um Narzissmus, es geht auch um Psychopathie, um sogenannte Komorbiditäten. Welche Persönlichkeitsstile kommen denn zum Narzissmus noch so dazu, wenn es wirklich, wirklich schädlich wird und auch wirklich gefährlich? Und darüber freue ich mich ganz besonders, es geht um die sogenannte dunkle Nacht der Seele, die Dark Night of the Soul. Ein Begriff, der das erste Mal im 16. Jahrhundert aufgetaucht ist. Dann hat C.G. Jung ihn nochmal aufgegriffen und nun kommt unser aller Lieblings-Narzissmus-Doc um die Ecke und schreibt ausgerechnet mit diesem Titel sein neues Buch. Der Patient, der mit der Stille sprach, ein Psychiater, erzählt Fallgeschichten aus der dunklen Nacht der Seele. Ach, wie freue ich mich. Herzlich willkommen, lieber Dr. Pablo Hagemeyer.
Hallo, ich bin total gerne hier bei dir und vielen Dank für die tolle Einladung. Und ich bin jetzt schon sehr neugierig, was wir machen werden.
Ich auch.
Ach, herrlich. Ich hab's auch dabei.
Ich halte es nochmal hier in die Kamera.
Ach, herrlich. Nein, es ist toll, hier zu sein, mit dir wieder mal ein Podcastchen zu machen.
Ein Podcastchen. Dieses Mal wieder in meiner persönlichen privaten Küche, also Küchenpsychologie.
Wir machen Küchenpsychologie.
So. Die dunkle Nacht der Seele.
Ja.
Ein Begriff, der mich schon lange, lange, lange begleitet. Also nee, ich übertreibe ein bisschen. Ich würde sagen, so vor 2-3 Jahren habe ich das erste Mal davon gehört.
Ja.
In deinen ganz eigenen Worten, weil das ist eigentlich ein Begriff, der viel in der sogenannten psychospirituellen Szene benutzt wird. Was ist die dunkle Nacht der Seele?
Die dunkle Nacht der Seele ist aus meiner Sicht ein Ort, wo wir psychisch gequält sind, nicht aus eigener Kraft so gut rauskommen, der lange anhält, zu lange, und der mit den dunklen Seiten von uns zu tun hat, die wir in uns verdrängen oder die wir gar nicht mit einem Leben in Verbindung bringen, die uns überraschen, wie schwer sie sind und wie wir plötzlich dann hilfsbedürftig werden können, obwohl wir vielleicht völlig gesund bis dahin waren und plötzlich rübergehen.
Eine Art Zusammenbruch?
Ich glaube, es hat von allem. Also ich glaube, es ist von allem. C.G. Jung sagt, es ist die dunkle Seite. Er hat dazu auch so symbolische Wörter benutzt und versucht damit sehr komplexe, mehrschichtige Cluster an Symptomen, an Erfahrungen, an Erlebnissen, subjektiven vor allen Dingen, subjektiven Erlebnissen von Menschen zusammenzufassen. Und deshalb ist da alles drin. Also in der Nacht der Seele ist unser Schatten drin, ist unsere Depression drin, ist unsere Selbstzerstörung drin, ist auch die Zerstörung anderer drin, sind Zustände von emotionaler Kälte drin, aber auch emotionale Zustände, die völlig ungesteuert, überzogen, überdreht, impulsiv sind. Also alles, was wir vielleicht als abnormal dann doch irgendwie bezeichnen würden, weil wir normalerweise ausgeglichen, ruhig, reflektiert, zumindest gehen wir mal davon aus, dass die meisten so sind. Ja.
Ich habe mal die Theorie gehört, dass es im Grunde genommen zwei Möglichkeiten gibt, dass ein Mensch oder das Leben, wer auch immer diesen Prozess beherrscht, auf zwei Arten die dunkle Nacht der Seele einleiten oder einläuten kann. Nämlich zum einen geschieht eine Serie von sogenannten Live-Events, also nicht nur eins, sondern das nächste Ding und das und dann stirbt jemand und dann geht eine Beziehung kaputt und dann verliert man den Job, also eine Serie von schwerwiegenden Ereignissen. Oder, da hast du ja auch ein Buch schon drüber geschrieben, über das Thema Selbstsabotage, wir inszenieren, und ich setze das hier ganz bewusst in Anführungsstriche, weil das machen wir natürlich nicht extra und auch nicht bewusst, wir inszenieren quasi unbewusst unseren eigenen Shit. Ja. Habe ich das richtig erfasst?
Würdest ich finde das gut, ja. Also wir sind als Menschen, als Naturereignis, ja, wir sind ja das Ergebnis einer Wechselwirkung zwischen eigenen Anteilen und der Umwelt. Und so beschreibst du es ja auch. Also, und die Umwelt kann, da können die Einschläge wirklich kommen und immer näher kommen. Oder wir haben in uns etwas drin, was lebensgeschichtlich früh in uns eingeschlagen ist. Oder wir sind durch ein genetisches Material ausgestattet, ja, oder sogar vielleicht transgenerational, ne, so biografisch, historisch in uns. Und da ist so dieses Kollektive noch ein bisschen mit drin, das kollektive Wissen und auch das Unbewusste irgendwie ausgestattet, dass es in dieser Mische dann zu dieser Dunkelheit dann kommt in uns. Ne. Das ist jetzt auch nur symbolisch so in der Formulierung. Ein Psychiater würde dann heute sagen Depression, ja, zum Beispiel. Oder strukturell würde man dann sagen Persönlichkeitsstörung, ja, die mit antagonistischen, sehr schwierigen, problematischen Verhaltensweisen dann beschreibbar wäre. Aber ich finde, wenn man das so narrativ und auch so mythologisch und so ein bisschen nahbarer macht für jedermann, ne, weil was ist strukturell, was ist Depression, dann ist das ein quälender Zustand, aus dem wir nicht mehr rauskommen.
Alleine.
Alleine nicht mehr rauskommen.
Und das Gefühl haben, nicht mehr rauszukommen.
Und selbst mit Hilfe auch nicht rauskommen, weil wir sie vielleicht ablehnen, weil wir eher denken, zum Beispiel, ich will nicht diese Diagnose haben, das würde in meinem Leben wirklich nicht gut aussehen. Und ich würde viele Probleme kriegen, wenn ich diese Diagnose habe. Da ist Hilfe da, aber man lehnt sie ab.
Und das wäre dann das Gegenteil von die eigenen Schatten zu integrieren.
Ja, man muss sich dem stellen. Und leider gibt es auch Krankheiten wie eine wahnhafte Störung oder eine Schizophrenie, also Psychosen, wo wir Gehirne haben, die leider, man könnte so ein bisschen sozusagen ein evolutionärer Unfall sind. Ja, wir sind ja sehr intelligent, also sie können ja ziemlich viel, diese Kisten hier. Emotional, wir können Romane schreiben, wir können tanzen, singen, Gesellschaften aufbauen, wir können zum Mond fliegen, also mit derselben Kiste hier. Ja. So, aber weil die so hoch ausgebildet ist, gibt es da auch Unfälle, also Fehlverknüpfungen. Und dann entstehen Psychosen oder wahnhafte Vorstellungen. Daraus dann Verschwörungsgedanken oder Misstrauen, Paranoia. Und all das bringt uns in den Schatten. den sehen wir nur nicht, weil wir subjektiv, auch wie eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, das passt zu einem so gut, das ist das persönliche Normal. Und das will man natürlich nicht verändern oder auch nicht als Krankheit diagnostiziert bekommen. Mhm. Aber jemand, der Stimmen hört, jemand, der keinen Antrieb hat, jemand, der keine Zukunft sieht für sich oder für andere, bleibt halt einfach allein oder einsam oder wird auch anders krank, körperlich krank, kümmert sich nicht um sich. Und in dieser Isolation kommt er natürlich auch auf komische Gedanken. Mhm. Und wie helfen wir diesen Menschen? Ein Psychiater würde vielleicht Tabletten verteilen oder ein Psychotherapeut Gespräche anbieten. Aber wenn wir selber gar nicht merken, dass wir in der Nacht sitzen, dann kommen wir auch nicht auf die Idee, weil es unser Normal ist. Mhm. Und das finde ich so spannend.
Würdest du sagen, also die dunkle Nacht der Seele ist aber nicht automatisch pathologisch, oder?
Naja, sie hat wie alles dimensionale Aspekte. Ich würde sagen, es ist von bis. Also die dunkle Nacht der Seele ist ja ein Symbol, nochmal. Ne? Also es ist ein großer Pott. Das ist wissenschaftlich, kann man das jetzt nicht messen in dem Sinne, außer dass man sagt, es ist ein subjektives Erleben, in dem ich als Mensch bin. Und das kann ein Ausmaß erreichen bis zum, ja, katastrophal. Aber es kann auch sein, dass man da so ein bisschen sich einrichtet und klarkommt, so an den Grenzbereichen, wenn man so will. Ja. Habe ich auch so in der Einleitung geschrieben, dass wir die Wächter der Nacht sind, die sozusagen an der Grenze sind und gucken und noch so Kontakt haben mit dem, was wir als normal oder als alltäglich verstehen. Aber es gibt dann doch jene, die rüberrutschen in diese Nacht, wie auch immer die ist. Das ist ja so sehr vage formuliert, weil es eben auch unser subjektives Erleben so ist. Ne? Wir sind halt einfach so in dieser subjektiven Welt. Und je krasser, desto klar, desto dunkler, desto finsterer.
Ja. In der spirituellen Welt?
Wie ist das da? Ich kenne mich da nicht aus.
Da wäre es der Tod des Egos.
Ah, das ist interessant.
Tatsächlich. Also es geht ja auf St. John of the Cross zurück im 16. Jahrhundert. Den zitierst du auch in deinem Buch kurz. Und in der Spiri-Bubble ist quasi die Dark Night of the Soul, ist quasi der Tod des Egos.
Ernsthaft?
Ja.
Das finde ich interessant, weil das fände ich gerade als psychologisches Experiment, also das Ich nicht mehr so wichtig zu nehmen, eher ein evolutionärer Fortschritt für unsere Psyche.
Also ich finde es auch ganz, ja. Es ist ja auch eine Chance, also wenn man es überwinden kann, ne? Also wenn einen die Nacht nicht verschluckt.
Wenn es eine ist.
Also wenn es
gibt
eine
vielleicht
ist.
Für den Narzissten wird es die Nacht sein. Mhm. Und sie kann, und das ist der transformative Aspekt daran, auch ein heilsamer Weg sein.
Ja.
Also wenn wir jetzt sagen, kill your ego oder nehmen das Ich nicht so wichtig, dann müssen wir natürlich uns darüber einig sein, was meinen wir mit dem Ich. Also welche Begriffe, welche Symbole verbinden wir mit dem Ich. Und nach C.G. Jung und auch nach der moderneren Selbstpsychologie und Ich-Psychologie ist das Ich der Ort, wo psychische Information ins Bewusstsein kommt und wir die mit uns verknüpfen.
Mhm.
Also es kommt eine Information in unser Bewusstsein, die verbinde ich mit mir selber und dann kann ich Sachen sagen wie, ich habe Hunger. Und dann ist es mir bewusst, dass ich Hunger habe.
Mhm.
Oder ich möchte reich werden. Dann hat dieses Ich auch ein Ziel und hat auch was zu tun. Und C.G. Jung sagt, man muss das Ich beschäftigt halten, weil es ist ein sehr unruhiger Geist. Als Ich ist aber ein Konstrukt, eine Projektion oder eine Gestalt des Selbst. Jetzt gehen wir mal in die Definition des Selbst. Das Selbst sind wir komplett.
Mit allen Anteilen.
Mit allen Anteilen.
Ja.
Mit dem Bewussten, die wir mitkriegen.
Ja.
Eisberg, ja. Ein bisschen kriegen wir mit. Und der große, große, große Rest ist unbewusst. Das meint jetzt überhaupt nicht spirituell, sondern es ist neurokognitiv ganz klar. Wir können nicht alles mitkriegen.
Mhm.
Und der Rest ist unser Herzschlag, unser vegetatives Nervensystem, unsere Körperwahrnehmung im Raum. Wir können uns nicht dauernd kümmern, wie wir sitzen, stehen und gehen. Aber es sind auch Gedanken und Erfahrungen und Erinnerungen, die wir irgendwo unbewusst parken.
Mhm.
Und da ist auch der Schatten, was C.G. Jung beschreibt, als eben das, was wir darin verdrängen, in den Schatten. Und in der Nacht der Seele kommt dieser Schatten und konfrontiert uns mit Dingen, die wir eigentlich gar nicht bewusst haben wollen und möchten.
Oder weil sie nicht zu unserem Selbstbild passen.
Weil sie nicht passen oder weil wir denken, sie gibt es gar nicht. Und daneben ist aber die Libido. Die Libido, auch im Unbewussten, ist die psychische Lebensenergie nach C.G. Jung. Freud, der ein kleiner Sexbesessener war, der hat das mit Trieben verknüpft, sexualisiert erzählt. Das war, die Libido war noch sehr sexuell bezogen. Mhm. Bei C.G. Jung ist es mehr eine Energie, eine Lebensenergie.
Interessant.
Und die ist oft blockiert vom Schatten oder von anderen Hindernissen, von Grundüberzeugungen, die wir haben, von Einseitigkeit. Und immer wenn wir einseitig sind, sagt auch C.G. Jung, kommt die Katastrophe.
Einseitig heißt schwarz-weiß.
Schwarz-weiß.
Ja.
Und da spiegelt sich auch wieder die moderne Persönlichkeitspsychologie, weil auch die sagt, wenn die Struktur der Persönlichkeit, das Funktionsniveau, so nennt sich das, gering integriert ist oder desintegriert ist, dann neigen diese Menschen zu Schwarz-Weiß-Denken. Also so kann man, und so habe ich so versucht in dem Buch Neurowissenschaft, moderne Persönlichkeitspsychologie und eben diese mythologisch anmutende jungsche Psychologie über Geschichten zu verbinden, weil irgendwo muss man es ja anschlussfähig machen für den Leser, aber auch ich hatte selber Spaß dabei, das so abzuschreiten. Und es am Ende, also die Idee ist eigentlich, wir müssen auch, das ist das Narrativ, auch der Heldenreise, das ist ja nur auch eine Symbolik, wie Menschenleben laufen. Wir müssen durch Krisen gehen und uns darüber entwickeln. Und als Therapeut schaue ich mir das an. Also ich sozusagen die kuratierte Krisenerfahrung, die meine Patienten dann haben. Und ich lasse sie auch durch die Krise gehen, aber ich bin da, wenn was ist.
Wir müssen das halt auch alleine wuppen, ne? Also mit Begleitung, wie du sagst, du bist da, wenn was ist. Aber den Weg, den nimmt uns halt keiner ab, ne?
Und wir denken auch, dass wir den gar nicht gehen brauchen.
Ja, jetzt habe ich was im Auge. Ja.
Das ist ein Tränchen vielleicht.
Nee, es ist irgendwie was, eher so ein Stachel. Hast du
aus dem Schatten.
Ja, ja. Hast du dich für die Recherche des Buches nochmal tiefer mit Jung beschäftigt? Weil ich habe gerade das Gefühl, der erfährt so eine Renaissance gerade. Ja. Wie kommt das?
Wie kommt das? Also ich glaube, es hat mit Internet zu tun, also mit Social Media. Da habe ich ihn immer wieder aufpoppen sehen und dachte mir, wie kann das sein, dass...
Der ist doch schon tot. Wieso hat der einen Instagram-Account?
Tote leben länger, ja. Totgedachte leben länger. Und Jung wird auch in der psychoanalytischen Szene, also es ist eine Subdomäne, wenn man so will, von der psychotherapeutischen Szene, auch gar nicht mehr so ernst genommen, leider. Es gibt wenig aktuelle Veröffentlichungen über die jungsche Psychologie, weil es zwei Dinge gibt, die problematisch sind. Einmal der rasante Erfolg der kognitiven Psychologie, der kognitiven Verhaltenspsychologie, der dialektischen Verhaltens- oder behavioralen Therapie und so im Fahrwasser dieser dritten Welle, auch Achtsamkeit, diese ganzen Spiri-Sachen, die sich aber die Psychologie sozusagen entlehnt hat, um eben Achtsamkeit
zu benutzen. Also Mindful-Based, genau. Wie heißt es?
Genau. Mindful-Based Therapy, das ist ja das, was wir dann auch machen bei Persönlichkeitsstörungen, die Mentalisierung zu trainieren, also die Fähigkeit, ein Bild des anderen in sich zu haben, eine Vorstellung vom anderen in sich zu haben. Das haben nämlich persönlichkeitsgestörte Menschen oder auch schlecht strukturierte, integrierte Menschen haben das nicht. Das ist erstaunlich. Die können sich eben nicht vorstellen, wie ein anderer Mensch fühlt, denkt, braucht und auch nicht in komplexen Zusammenhängen.
Und, also diese totale Unfähigkeit, wir nennen das Empathie im Umgangssprachlichen, sich in die Lage des anderen zu versetzen, wie der sich fühlt, wenn ich das und das mache.
Und genau, und wenn wie der sich, was der braucht und wie ich mich zu ihm verhalte und wie er sich zu mir oder sie oder auch mehrere. Mhm. Also die Dyade, die Zweierbeziehung ist ja so eine ganz ursprüngliche, die auch Freud und auch Jung beschreiben, da reinszenieren sich und wiederholen sich die Mama-Beziehungen, ne, des Kindes zur Mutter. Die
wiederholt sich, ist das so.
Wiederholt sich, also sowas von 100% im Laufe des Lebens, bis wir es nicht wirklich raffen.
Ja.
Ja, und da gibt es dann die Einschläge und da kommt der Schatten und sagt, du hast bist schon wieder falsch abgebogen, hast schon wieder etwas schleifen lassen, hast schon wieder was nicht beachtet, nur weil du glaubst, weil du denkst, weil du meinst. Und diese Programmierung, die wir da haben, die aber über eine Beziehungsprogrammierung entsteht, nennt sich quasi Dyade oder ist auch dann, wenn es wirklich im Weg steht, nennt das C.G. Jung Komplex. Der Mutterkomplex oder der Vaterkomplex. Also wenn das wirklich wenn man da nicht mehr rauskommt. Hypnotherapeuten würden dann vielleicht heute etwas, würden dann Problemtrance dazu sagen. Man hängt in so einem Zauberwald drin und kommt nicht raus. Mhm. Und dann muss halt das Monster vorbeikommen, damit man zum Ritter mutiert und Gandalf noch den Weisen dazu und die Magie, um diesen Zauberwald wirklich zu überwinden. Und viele tun das nicht, weil sie Angst haben, weil was ist denn dann nach dem Zauberwald? Ist da die Erde zu Ende? Ist da das Universum, bricht es da ab? Ja, so. Und, aber wenn der Therapeut geht dann so da rein in den Zauberwald und hilft dann den Leuten raus. Nicht jeder will raus und nicht jeder kann auch raus.
Mhm. Ich habe meine Therapeutin mal gefragt, ob ich das Rote Buch von Jung lesen muss. Ja. Und sie hat gesagt, nein. Was meinst du?
Ja, das sagen ja alle Therapeuten.
Das ist ziemlich schräg, ne?
Genau. Also das ist, weil du die Eingangsfrage war ja, wie kommt Jung vor jetzt? Woher kommt er? Das Buch wurde in den 70er Jahren, Jung ist 61 gestorben, also wurde in den 70er Jahren veröffentlicht, mhm, mit großem Widerstand. Die wollten es gar nicht veröffentlichen, weil es schon sehr... Also man kann es nicht unkuratiert lesen. Wenn man das so direkt eins zu eins liest, denkt man, der ist verrückt. Wenn man das aus der psychoanalytischen oder gebildeten, sag ich mal, weitergebildeten Haltung liest, wie man eben wissenschaftliche Texte liest, dann bieten diese Texte einen hochinteressanten Zugang über diese mythologischen Begriffe. Ja? Die aber selbst, C.G. Jung selbst, Archetypen zum Beispiel, die Urformen, mhm, die wir als Menschen in uns tragen, als komplexe Wesen, aber als Abbilder, ja, als ganz primitive Bilder in uns eingespeichert. Ne? Die Archetypen, ja, uralte Typen, Arche. Ja? Arche Noah kennt vielleicht jeder, ne? Das war das Boot von Noah, der versuchte dann die Arten zu retten und
wir
sammelte dann
uns
so pärchenweise ein. Um dann, weil Gott es schickte, die Sintflut. So. Und Archetypen sind halt auch uralte, wesenstypische Verhaltensweisen, wie Menschen sind.
Mhm.
Und da gibt es halt auch den Magier und die weise alte Frau und den Trickster.
Den Trickster, ja, genau.
Ja, und ich glaube, das ist nahbar für Menschen. Und deswegen ist es anschlussfähig und deswegen kommt es in die Social Media, weil es Storytelling ist. Es ist ein gutes Storytelling. Und dann, wenn man im Roten Buch weiterliest, dann stehen da so Sachen drin wie, jetzt sehe ich dich, vor mir bist du, du bist mein Ich, was willst du von mir? Du bist träge, eitel, anspruchsvoll. Warum machst du das? Warum ärgerst du mich? Warum störst du mich? Willst du beschäftigt werden? Oder frönt dir die Peitsche?
Mhm.
Ja. Also er geht in so innere Dialoge, es ist keine Selbstanalyse, es wäre das falsche Wort, aber es ist so eine Art Selbsterkundung oder Selbsterfahrung. Und ich habe das Buch nicht ganz gelesen, aber er malt da auch Mandalas rein und so. Es hat alles so ein bisschen Spiri-Ding, aber er, wie wir auch die dialektische perorale Therapie vom fernöstlichen Buddhismus, die Achtsamkeit entlehnt haben, so hat sich auch C.G. Jung von diesen Mandala-Logiken inspirieren lassen. Von den beiden Seiten, den opponierenden Seiten. Ja, Yin und Yang kann man jetzt sagen, oder auch symbolisch gedacht. Und er sagt, ich benutze die Symbole absichtlich, aber ich meine es nicht so. Er hat sich selber im Grunde genommen seine Kritik, die heute noch herrscht, dass das ein Spinner ist, der nur symbolisch und spiri bla bla, hat er selber geschrieben. Er hat selber gesagt, ich benutze diese Begriffe und ich weiß, die sind aber nicht so gemeint.
Mhm.
Die sind nicht esoterisch gemeint, sondern sie sind Symbole, also Begriffe, die einfach komplexe Dinge bündeln, um sie eben verständlich zu machen, weil wir müssen uns, und das war ja am Anfang unseres Gesprächs, einig darüber sein, was meinen wir mit Ich? Was ist das Ich? Und jetzt kommen wir noch zum, wenn wir das Ich jetzt ausknipsen und einen Psilocybin-Trip machen zum Beispiel, oder eine Psychotherapie machen, oder Musik hören, oder meditieren und das lange machen. Bei Psilocybin hat man es dann in 6 Stunden, bei einer Psychotherapie hat man es nach ein paar
2 Jahren.
Ja, genau.
Ja.
Und dann merkt man plötzlich, wie bescheuert dieses Ich ist, was das wirklich für ein unruhiges Wesen ist, ein unruhiger Geist, der beschäftigt werden möchte. Und dann geben wir ihm auch Shit-Jobs. Menschen geben ihrem Ich shitty Jobs. Useful Idiot Jobs. Also beschäftigen, dass ich mit Instagram, mit Vision, wir beschäftigen, dass ich mit Fressen, mit Konsumieren, wir beschäftigen unser Ich mit Nebensächlichkeiten. Wir zerstören die Welt, in der wir sind, weil das Ich das will. Ja? Und wenn wir Bewusstsein sind, also einfach nur die Perspektive wechseln, das Bewusstsein ist nach der Achtsamkeitsphilosophie und nach der fernöstlichen, aber auch nach der mittlerweile integrierten abendländischen.
Also die Beobachter quasi unseres eigenen Denkens, Handelns, genau. Fühlens von der Metaebene aus.
So, wir gucken drauf und es ist ein Beobachten ohne zu urteilen. Mhm. Reines Bewusstsein bedeutet, ohne dem Ich, ohne zu urteilen, zu beobachten. Wertfrei, man kann schon ein bisschen bewerten, aber nicht urteilen. Das heißt, ich erkenne die Farbe deines Pullovers, ich erkenne dich, ich sehe dich. Aber bevor ich dich aber sehe, sehe ich auch mal mich, mein Selbst, wie ich hier bin, und urteile nicht. Ich sage nicht, und das ist schlecht, oder ich bin insuffizient, ich bin kein guter Mensch. Ich sage auch nicht, ich bin ein toller Mensch, ich bin auch nicht großartig. Also man löst sich in der Sekunde, wenn das Ich verschwindet, löst sich diese ganze Persönlichkeitspathologie auf. Ja, weil es nicht mehr darum geht, ich habe Recht und du bist falsch. Ja, oder die Einseitigkeit löst sich auch auf. Ja, weil es gibt ja auch gerade jetzt in der Debatte, in öffentlichen Medien, ich traue mich ja schon gar nicht mehr in irgendeinen Podcast, wenn da noch jemand anders sitzt, der irgendwie ein bisschen steiler geht, dann kann es wirklich aggressiv und unflätig werden. Ja, dann geht es nicht mehr darum, wer hat Recht, geht es auch darum. Aber es geht vor allen Dingen darum, sich irgendwie abzureagieren. Und das macht eigentlich keinen Sinn. Hass macht keinen Sinn.
Naja, weil das Ich oder das Ego sich ja auch so liebt aufzublähen, ne? Also klar. Zu überzeugen und es Recht zu haben.
Es ist riesengroß plötzlich, es macht sich so wichtig und dann sagt sie, was willst du? Wer bist du? Was bläst du dich so auf? Mhm. Mach dich vom Acker oder muss ich dir eine blöde Beschäftigung geben? Und dann können wir diesem überblendenden Ego, was alles störlich, ne? Wir sehen ja nicht mehr den... Wir sehen ja nicht mehr die Sterne am Abend, weil das Licht der Stadt so hell ist, so grell ist. Also sehen wir auch nicht mehr deinen Strahlen. Oder, ne? Und wenn wir jetzt dem das Selbst, also wer gibt denn dem Ich die Aufträge? Und jetzt kommen wir zum spannenden Moment.
Das ist interessant.
Kommen die von außen, die Aufträge? Also bin ich sozusagen angezapft, junkie-mäßig an den Konsum oder an Eltern oder an Menschen, an Gleichaltrige, die mich beeinflussen? Oder bin ich es selber, der mir dem Ich sagt, tu das und jenes. Und da können wir doch eingreifen. Das ist ja auch, was Viktor Frankl sagt. Ja. Wir haben diesen Raum zu entscheiden. Wir sind Einflüssen ausgesetzt, ist klar. Aber wir haben ein bisschen Momentum, ob es den freien Willen gibt, bin am Zweifel. Also gibt's
witzig,
ja nicht.
Habe ich mich auch viel mit der Frage beschäftigt, genau, weil wahrscheinlich, solange das autonome Nervensystem entscheidet, gibt es keinen freien Willen.
Da ballert es von unten, also es ist richtig Action da unten und wir sind oben mit unserem Mini-Bewusstsein, gucken da so drauf und wer mal eine neurochirurgische Operation begleitet hat als Chirurg, der weiß, wenn man da so navigiert und in die Tiefe geht, mit Sonden reingeht, in die Hirnkerne, das ist ein Kernkraftwerk, also vom Geräusch her, sag ich mal. Ja, also ein Kernkraftwerk ist falsch, so Gewitter. Es ist eine... So macht das. So sind die Basalganglien im Hirn am Ballern, da ist Dopamin drin. Das ist richtig Sound, weil man kann es nur über den Sound, sozusagen kann man nur hören, so war es zumindest, als ich da war, konnte man hören, wo sind wir, auf welchem Level vom Kern. Und wenn wir den Kern überschreiten und in der weißen Substanz sind, dann wird es leiser. Und da setzt man dann, kann man dann verschiedene Operationen dann machen, also durch Erhitzen und so weiter, die Sonde, egal. Also, aber man hört, das Gehirn ist eine Maschine. Da ist Druck drauf, richtig krass viel Druck drauf. Und deshalb diesen freien Willen, I don't know. Aber wir können, wenn wir denn die Chance haben, da kommt eine Information aus uns selber hoch, eine Motivation. Beim Narzissten Anerkennung. Ich will Anerkennung von dir, verdammt nochmal. Da kann ich eingreifen und sagen, mach doch mal ein bisschen Pause, nimm mal einen Atemzug, mach mal ein bisschen achtsamer, urteile mal nicht so, geh mal ein bisschen spazieren, bleib mal nicht in deinem Problem.
Brauchst du die Anerkennung wirklich?
Brauchst du es denn wirklich? wärst du nicht ein besserer Mensch, wenn du ein bisschen ruhiger wärst? Ja? Und die fahren ja darauf ab, bessere Menschen zu sein. Das bedient ja ihr Anerkennungsmotiv. Mhm. Und dann werden sie ruhiger. Und wer jetzt an dieser Stelle sagt, dass man das nicht regulieren kann, der hat es halt nicht kapiert. Mhm. Man kann es regulieren. Klar. Das ist ja die Kunst, die wir als Psychotherapeuten ja betreiben. Natürlich extrem mühsam, weil jemand, der denkt, er ist der Geilste, dem muss man erstmal langsam beibringen, dass er
das nicht, nicht ist.
Der Geilste ist. Ja. Und das zählt aber. Also, ja. Und es zählt halt leider auch, also jetzt machen wir es gesellschaftlich größer. Es gibt ja sozusagen, ich sag mal, linke und rechte Lager, die alle ihre Ideologien und ihre Gedanken verfolgen und alle auch irgendwo berechtigt wahrscheinlich, aber man muss gucken. Es gibt eben auch psychopathische Menschen, die eben nicht fähig sind, emotional zu sein. Das können die halt nicht, das ist nicht angelegt. Sie können aber dafür sehr, sehr gut denken, kognitiv, sehr strategisch klar denken, ohne
Angst zu kriegen. Das macht sie ja so gefährlich, ne?
Das macht sie da so gefährlich. Ja. Und je nachdem, wo wir sie hier sitzen haben, im linken oder im rechten, ich sag mal, gesellschaftlichen, politischen Lager, da machen die uns die Hölle heiß. Mhm. Weil die Links, die inszenieren sich dann als, ich sag jetzt mal, es gibt ja diesen Satz, es ist durchaus berechtigt, wer Trauma erlebt, der soll auch davon berechtigterweise nur berichten. Also die traumatisierten Menschen sollen bitte über ihre Traumaerfahrung erzählen und kein anderer. Mhm. Aber psychopathische Menschen benutzen das, die sind performativ. Ja? Also es geht dann eher darum, die sozusagen performativ von Trauma zu erzählen und sich darüber ins Spiel zu bringen. Und die können wir nicht unterscheiden. Woran wir es aber erkennen, ist, dass sie emotionsgestört sind. Das heißt, sie sind nicht fähig zur Empathie, sie sind nicht fähig, differenziert über diese Dinge nachzudenken und können auch nicht in die Mitte kommen. Also in diesen Kompromiss oder Dialog. Selbst wenn sie sehr, sehr viel Scheiße erlebt haben, was völlige, hundertprozentige Anerkennung hat von mir und brauche es auch. Aber es gibt da auch dunkle Menschen.
Und interessant,
ja. Ich gehe nochmal, damit es nicht einseitig bleibt. Yeah. Keine Einseitigkeit. Zige Jung, dann gibt es die Katastrophe. Die zwei Seiten ist, auf der rechten Seite gibt es die, wenn man so will, die Verachtungsökonomie. Ja, also links gibt es die Betroffenheitsökonomie, die auch verletzt sind, aber auch die sich so inszenieren. Und die haben wir in unserer Gesellschaft massiv. Rechts haben wir aber die Rechten, auch die rechtsradikalen Faschisten, die sich in der sogenannten verachtenden oder Verachtungsökonomie bewegen oder kultivieren. Also diese Betroffenheit und Verachtung treffen aufeinander. Und die verachtenden Menschen, die auch psychopathisch sind darunter, auch nicht emotional interessiert sind und fähig sind, sind eiskalt. Ja, also die können die Emotionen wegtun und weglassen und sie gehen über jeden drüber, der nicht in ihr Programm passt. Mhm. Und zerstören alles. Kultur, Werte, menschliche Nähe, Menschlichkeit wird zerstört, weil sie das auch nicht können, weil es da auch ihre, da gibt es auch die eiskalten Psychopathen. So, und die beiden, auch die wir müssen uns sozusagen überlegen, wollen wir Psychopathen wählen, wollen wir sie haben oder wollen wir lieber verstehen, und das ist in den Stories drin, beide irgendwie zu verstehen. Und wenn wir Verständnis bekommen, ohne mit denen zusammen zu sein. Ja, ich will nicht mit einem Psychopathen im Auto sitzen, ja, das nicht. Aber wählen wir nicht die Psychopathen, sondern verstehen wir, wie die ticken. Und dann
erkennen wir sie,
weil sie nicht emotional interessiert. Also wenn ich kritisiert werde, ich würde Victim Blaming machen oder Täter verteidigen, dann sind diese Menschen, die das sagen, nicht an mir interessiert. Ich sehe das ganz uneitel. Ich fühle mich da auch tatsächlich nicht verstanden. Und das ist ein emotionaler Prozess, weil ich möchte verstanden werden, wie jeder verstanden werden will. Und die anderen, die sagen, oh, ist doch scheißegal, ne? Lass uns richtig groß und weit und die Erde ausbeuten und Kultur, was soll das, und Menschlichkeit brauchen wir auch nicht, ist auch falsch. Also die Empathie ist sozusagen die Währung der Zukunft, weil wir dann in der Mitte diese Mischung können und das aushalten können, die Ambivalenz von beiden Seiten. Gleichzeitig aushalten können, was hilfreich und hinderlich ist. Das ist das, was die Psychopathen nicht können.
Ambivalenzkompetenz habe ich von Tamara Dietl gelernt, den Begriff. Die war vor ein paar Monaten hier.
Habe ich vor zwei Jahren schon auch gesagt.
Ja.
Aber macht ja nichts.
Ich wollte dich nicht narzisstisch kränken.
Das war jetzt mein narzisstischer Kick gerade. Ja, genau.
Ist einfach ein super Begriff auch, ne? Also, und für mich in meiner langen, langen Reise der absolute Gamechanger. Grauzonen sind der absolute Gamechanger.
Ich habe auf der DGPPN, der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie in Berlin, vor 2 Jahren einen Vortrag über Antisemitismus gehalten. Mhm. 8 Leute, 400 Leute im Hörsaal, 8 Leute kamen und haben gesagt, das war gut, haben sie gesagt, 4 haben gesagt, mutig. Und ich habe das Wort Ambivalenz, Toleranz oder Kompetenz erwähnt. Mhm. Vor dem Gaza-Konflikt, vor dem 7. Oktober 23 Israel, vor diesem Hintergrund habe ich gesagt, wir müssen beides aushalten können.
Ja, wir müssen beides aushalten können.
Und wenn man das 100%. Jetzt Frau Thunberg sagt oder Herrn Höcke, das geht nicht. Wir müssen in der Mitte unseren Weg finden,
100%.
Damit klarzukommen und nicht irgendwelchen Randerscheinungen hinterherlaufen.
100%. Aber das ist jetzt, können wir wieder die Brücke schlagen zu dem Schwarz-Weiß-Denken.
Ja,
so sind wir halt nicht. Ne? Wir hätten es halt gerne so oder so, aber
so
das
einfach.
Ist nicht die Welt.
Genau.
Und gerade diese Situation in Gaza, da würde ich gerne kurz, bevor ich dann mit dir in dein Buch mal eintauchen möchte, und vor allem in das Thema Psychopathie, was dich nämlich auch sehr beschäftigt hat in den letzten Monaten und Jahren, nochmal tiefer einsteigen. Ich hatte vor ein paar Wochen, bin ich bei einem Vortrag gewesen von einer jungen Frau aus Gaza, einer jungen Palästinenserin.
Ja.
Und diese Speech, sage ich jetzt mal, oder diesen Monolog, den sie gehalten hat, der fand statt im Rahmen eines Events rund um Trauma, Traumafolgestörungen. Also es saßen einfach Menschen im Publikum, die einfach ihre Geschichte mitbrachten. Und sie hat das, was dort passiert ist, einfach in einer so erbarmungslosen und brutalen Art und Weise mit einer sehr hohen, die ich auf einer menschlichen Ebene zu 100% verstehen kann, aber mit einer so wütenden Emotionalität, weil sie selber Schlimmes erfahren hat, die hat das Genick gebrochen und so.
Mhm.
Aber, und, nicht aber, und, Menschen verließen schwer dysreguliert und weinend diesen Vortrag von ihr, hatten keinen Landeplatz, waren mit den Bildern, ich will die Bilder hier jetzt nicht teilen, aber sie hat sehr detailliert beschrieben, was sie dort vorgefunden hat und was dort passiert ist. Und ich war wirklich ein bisschen angefressen, weil ich dachte, ich finde es wichtig, dass wir erfahren, was dort passiert. Aber es muss auf eine andere Art und Weise passieren. Man kann nicht davon ausgehen, dass jeder Mensch, der hier ist, die Kapazitäten hat, das zu halten.
Genau.
Und in ihrer schweren Traumatisierung, die sie ohne Frage in sich trägt, immer noch, ich weiß gar nicht, ob man sowas jemals integrieren kann und zu einem Abschluss bringen kann, vermutlich nicht, war keine Fähigkeit da, sich auch einzufühlen in die Menschen, die da saßen. Und zwar nicht nur verbal, inhaltlich, sondern auch von ihrer ganzen Energie her. Und das fand ich wirklich schwierig. Und das hat mich gerade, ist mir das in den Sinn gekommen, als du über diese betroffenen Seite gesprochen hast. Weil da war keine Fähigkeit, sich mal reinzuversetzen, wie ist es wohl für die Menschen, die mit ihrer eigenen Biografie hier kommen.
Ja.
Weißt du, wie ich meine?
Genau.
Fand ich schwierig.
Da fehlte das emotionale Angebot, das zu tun.
Genau.
Und man muss auch sagen, dass Israel den Krieg verloren hat in den Social Media. Ja, den Social Media Krieg hat Israel verloren. Die Propaganda hat wunderbar und funktioniert immer noch sehr gut. Oft von der palästinensischen, iranischen Achse, muss man ja sagen. Ja, vom Mullah-Regime, das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber Nahost interessiert, glaube ich, uns in Deutschland und weltweit so sehr, weil wir darin noch eigene Anteile historisch sehen.
Ja,
die Schuld, Scham wird abgewehrt. Ja, also es kann nicht sein, dass sich ein Volk so verteidigt, wie es Israel tut, oder ein Land so verteidigt, wie es Israel tut. Das ist moralisch aus der Perspektive vieler, vieler Deutscher und auch international, das kriegen die nicht auf die Kette.
Mhm.
Das ist okay. Es gibt solche Perspektiven. Was dann fehlt, ist die Perspektive, was war am 7. Oktober 2023 in Israel? Ein Musikfestival wird niedergemäht. Schwangere werden aufgeschlitzt. nur um ein Bild zu bringen. Das wäre gut, wenn das vorkäme in so einem Vortrag von jemand, der aus Gaza berichtet. Mhm. Weil die Logik fängt ja nicht aus der hohlen Hand an. Israel ist ja dort, wie auch immer sie dort sind, in einer Not, weil es den 7. Oktober gab. Das ist auch keine Befreiungsaktion von irgendwelchen Feministinnen aus Gaza gewesen, sondern das war ein Terroranschlag und der größte Terroranschlag nach der historischen Katastrophe der Shoah gegen die Juden und gegen viele andere, auch Millionen Menschen. Und da lernt man was über Empathie und über die Fähigkeit, beide Seiten zu sehen.
Die Komplexität des Lebens
und dass es eben nicht so leicht zu erklären ist. Und wenn dann der 7. Oktober mit Zuckerspeisen gefeiert wird, auch in Deutschland von Menschen, die hier leben, dann ist da was moralisch sehr, sehr Verwirrtes unterwegs. Mhm. Und ich glaube, wir leben in einer moralisch verwirrten Zeit.
Ja.
Weil es eben die entweder links Betroffenheitsökonomen gibt und rechts die Verachtungsökonomen gibt. Ja? Und diese Ökonomien, also diese Welten. Und irgendwer hat da einen Nutzen von. Also wenn man so will, psychologisch, was ist da los? Und meine Antwort so ein bisschen aus der psychiatrischen Sicht ist, dass wir wahrscheinlich strukturell, charakterlich nicht so reif sind, wie wir uns das wünschten.
Das befürchte ich auch.
Und mit der Dummheit der Menschen muss man rechnen. Aber es ist nicht nur Dummheit, es ist auch Verführbarkeit und es ist auch die Unfähigkeit, komplex zu denken und es, wie du vorhin sagst, es auch aushalten zu können. Mhm. Es in sich regulieren zu können, ohne auszurasten. Und vielleicht noch kurz der Abschluss. Antisemitismus, also der Judenhass, ist explodiert mit Gaza, mit dem Angriff im 7. Oktober 2023. Und was ist Antisemitismus? Ist für mich ein Test für die Qualität einer Gesellschaft. Je höher der Antisemitismus, auch historisch bedingt, früher wurden Juden ermordet, weil sie zu einer Gruppe gehörten, aus religiösen Gründen, ja, weil sie Jesus ans Kreuz gebracht haben und so weiter. Diese Mythen, die es gibt. Mhm. Ja. Dann wurden Juden ermordet, weil sie zu einer bestimmten Rasse gehörten. Und zwar hier in Deutschland. Mhm. Ja, und in Polen. Und also das muss man auch wirklich mal sagen. Es wurden Menschen getötet, weil sie einer Rasse angehörten.
Also eine Fiktion. So verrückt ist,
eine Fiktion. Es gibt keine Rasse.
Ja.
Das war der Rassenwahn der Nazis.
Ja.
Und allen voran Hitler. Und die Helfershelfer. Das sind Psychopathen gewesen. Und wir müssen heute aufpassen, dass wir sie nicht wieder wählen, die Psychopathen, weil die werden das genauso machen. Und wir sind dumm genug, das zu tun. So, und der nächste Punkt. Heute besitzt Israel, oder heute besitzen jüdische Menschen ein Land. Und sie werden für ihr Land gehasst. Und das sehen wir heute. Und sie dürfen kein Land haben, from the river to the sea.
Mhm.
Ja, und wieder geht es gegen ein Volk, was sich etablieren will, was intellektuell ist, was Sachen baut. Also ohne Israel hätten wir kein Handy, wir hätten auch keine KI. Ja, und die Vollidioten, sage ich jetzt mal ein bisschen radikaler, oder die das nicht aushalten können, dass dasselbe auch hilfreich und hinderlich sein kann. Und dass Israel in einem komplexen, natürlich Territorium ist, umgeben ist von Menschen, die sie from the river to the sea haben wollen oder von Politikern und Ideologien, die es nicht verstehen, dass es hilfreicher wäre, keine Gewalt anzuwenden.
Mhm.
Und das geht auch an die israelische Regierung natürlich. Da sitzen zwei Rechtsradikale drin, die man eigentlich Faschisten nennen kann. Und das kann man genauso sagen, wie man sagen kann, dass Antisemitismus der Krebs des Menschen ist.
Mhm.
Und jeder, der sagt Free Palestine und ein Palituch trägt, hat es nicht begriffen.
Mhm.
Leider.
Die Dinge sind halt einfach komplexer, als wir sie gerne hätten.
Ja.
Danke für diesen kleinen Exkurs, weil ich weiß, das Thema liegt dir auch aus biografischen Gründen sehr am Herzen und du bist da sehr mutig und kämpfst da auch und positionierst dich da. Und das finde ich auch wichtig, weil du machst es auf eine besonnene und gute Art und Weise.
Ja, ich hoffe.
Ja, also vielen Dank für den kleinen Exkurs.
Ja.
Jetzt weiß ich gar nicht, ich suche gerade nach einer Brücke.
Das kann man nicht, jetzt kann man nur lustig sein oder sich betrinken.
Nee, also ich möchte weder das eine noch das andere, weil das lustig sein würde dem, was du gerade gesagt hast, nicht gerecht werden und mit dem Alkohol bin ich durch. Deswegen.
Wir müssen was tun, was jetzt total ungewöhnlich wäre.
Ja, du trinkst jetzt den Espresso, ja, den kalten, den, ja, trinkst du aus und ich weiß eine Brücke.
Let's go.
Tatsächlich. Kanntest du Johanna Haarer vor, wahrscheinlich ja, bevor du das Buch geschrieben hast?
Ja.
Ja, weil Johanna Haarer natürlich, apropos Nazi-Zeit, das wäre jetzt die Brücke. Und ich finde die auch gar nicht so künstlich konstruiert, weil die Auswirkungen dessen, was zwischen 38 und 45 und auch natürlich vorher in diesem Land passiert ist, glaube ich, vielen Menschen immer noch nicht bewusst ist, was es auch psychologisch und soziopsychologisch mit Menschen immer noch macht.
Ja.
Und wie viel Macht das auch noch über uns ausübt. Du erzählst in deinem Buch unterschiedliche Geschichten, die du aus natürlich Schweigepflichtsgründen ein bisschen verwaschen hast, verändert hast und so weiter. Und ich finde die erste Geschichte, also abgesehen davon, dass ich dir gratuliere, weil im Grunde hast du deinen ersten Roman geschrieben. Ich weiß, du möchtest gerne einen schreiben, aber du hast ihn in Wahrheit schon geschrieben.
Dankeschön.
Und schon die erste Geschichte geht einem wahnsinnig nah. Da erzählst du deine Arbeit mit einem Mann, dessen Mutter und Großmutter auch in der Ideologie einer Johanna Haarer, für alle, die den Namen noch nicht gehört, ja, haben, bitte sage du mit deinen Worten, wer Johanna Haarer war.
Jetzt bin ich ja selber am Stolpern. Ich glaube, es war eine Ärztin sogar, weil sie einen Doktor hat, die in der Nazi-Zeit dafür zuständig war, wenn man so will, die Pädagogik im Umgang mit Kindern, mit Neugeborenen, so ein bisschen zu erklären. Ich weiß nicht, ob sie das wirklich wollte oder dazu den Auftrag irgendwie bekam. Da habe ich jetzt eine Leerstelle. Aber was sie eben geschrieben hat, war eben die Mutter und ihr Kind oder irgendwie so zwei, drei Büchlein, wo eben genau drin steht. Und das war eben das, wo es bei mir sich verfing, so eine Art Gebrauchsanleitung, wie man, ja, Kinder wickelt, sage ich mal. Ne? Also bist du gut gewickelt, ne? Ist dann so das Sprichwort, was sich daraus entwickelt hat, dass du eben vielleicht falsch gewickelt, ne? Dich hat man aber falsch gewickelt und so. Also die Texte wollte ich auch ziehen. Mir war sehr wichtig, diesen Textabschnitt auch im Original. Es ist ein bisschen versetzt, aber es ist im Original im Buch drin. Ich habe die Bücher antiquarisch bekommen. Und dann sieht man.
Wobei
eben,
das lange verkauft wurde auch noch, ne?
Ja, bis in die 70er, 80er, also für neu verlegt.
Ja.
Und also nicht neu verlegt, ich weiß nicht, nichts Falsches sagen, also das können wir nochmal nachrecherchieren. Aber es wirkte in die Erziehung auch rein. Also
ja.
Ich erzähle auch, dass es auch in meiner Familie so war. Jetzt nicht, dass wir das Buch da hatten, aber die Idee, die Ideologie, der Geist, die Sprache. Und deshalb ist es so wichtig, über auch was Sprache macht, wie wir hypnotisch von der geführt werden, wenn so Begriffen und Wörtern und Haltungen. Und da wird eben diese sehr empathielose Art erzählt, wie man so ein Kind wickelt. Also wie man das so hinlegt wie so ein Stück Mett. Und dann muss es halt nicht, darf es halt nicht stinken, das Kind. Es darf nicht diesen unangenehmen Kindsgeruch haben. Und solche Wörter sind da drin. Und es ist so ganz subliminal, also ganz fein. Es ist nicht so, das Kind stinkt, sondern wenn das Kind nicht folgt, Mutter, werde hart. Also es sind so ganz feine Dinge. Und das ist ein Hauch, ein Anstrich, ein ganz dünner Anstrich, ein Satz. Aber wenn man 1000 Anstriche hat, weil man das Buch dann liest und das übernimmt als Haltung, dann ist das in der DNA drin.
Mhm.
Das ist Epigenetik, wenn man so will. Ja, das ist aufgesetzt, eingepflanzt und so macht man das richtig.
Mhm.
Ja. Und dieses Richtigmachen ist ja ein Bumerang, weil wenn man es nicht richtig macht, macht man es falsch. Und die Angst, etwas falsch zu machen, das ist die deutsche Angst.
Die German Angst. Ist das ein deutsches Phänomen? Also, dass es German Angst gibt, das weiß ich.
Ja,
aber die Angst, etwas falsch zu machen, das war mir nicht bewusst.
Ja, wovor hat man denn Angst?
Was falsch zu machen? Was ist das Zweite?
Vor sich vom Monster gefressen zu werden? Aber da macht man ja auch was falsch.
Mhm.
Weil man sich ja irgendwie fressen lässt.
Und das heißt, Amerikaner haben das nicht so?
Nein.
Oder Spanier?
Nein. Bin in Spanien groß geworden, Südamerika, die haben andere Themen. Ja. Und was Deutschland auch noch jetzt den ersten Preis gewonnen hat, ist Narzissmus. Sie sind das narzisstische Land in Europa. Warum? Amerika ist auch narzisstisch, aber noch ein bisschen show-narzisstisch.
Also sie haben ein bisschen grandioser.
Ein bisschen, ja, so ein bisschen histrionisch, würde man vielleicht sagen. Ein bisschen Schauspieler.
Aha.
Ein bisschen dramatisierend. Aber Germany hat number one 12 points narzissistique.
Gab es einen Grand Prix und ich habe es verpasst?
Ja, oder? Du hast es verpasst.
Shit. Und was macht uns so narzisstisch?
Naja, einmal, dass die emotionale Intelligenz vernichtet wurde, zum Beispiel, wäre meine These. Dadurch, dass nicht nur jüdische Menschen, auch andere, also Roma und Sinti und auch Zeugen Jehovas, also alles Menschen, die vielleicht irgendwo Nischen hatten, wurden und kreativ waren und auch intellektuell waren, ja, also wurden ersetzt. Also das war der Big Exchange, ja, wurden ersetzt durch eine rassenwahnsinnige Idee, mhm. Kinder richtig zu wickeln. Ich meine, was ist denn das? Ja, und wenn das Kind strampelt, abzuhärten, wenn das Kind strampelt und pinkelt und einem sozusagen eine Fontäne in das Gesicht pinkelt und lacht, weil es lustig ist und voller Freude ist, wird es bestraft, wird es zerstört. Mhm. Es ist falsch. Ja, das ist so die Geschichte von Frau Harrer. Und und die sind weg, die Menschen. Ich will doch nicht in einem Land sein, erstens werde ich darin zerstört und vernichtet und habe nicht mal ein Grab, weil ich vernichtet bin, wurde. Oder dann gehe ich doch da nicht wieder zurück in das Land der Täter. Also bleibe ich, dann geht es nach New York. Dann wird, warum gibt es Hollywood? Ja, wir sind alle rübergegangen natürlich. Warum ist New York so geworden, wie es ist? Ja, die größte jüdische Gemeinde, also Gruppe, also ist New York. Israel hat gar nicht so viele Einwohner zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder dieses israelitische Thema nehmen. Aber wir können auch ein spannendes Thema nehmen, die nämlich jetzt ausgewandert sind. Auch die glauben ja, dass das so ist, dass man auswandert. Das ist auch im letzten Kapitel drin, dass man denkt, das gehört zur Identität, dass wir wandernde Juden sind. Und deshalb auch gar kein Land brauchen. Aber das ist antisemitisch.
Mhm.
Ja. Und auch das kommt daher, dass man vertrieben wird. Das kennt auch jeder Migrant. Also ich meine, warum migrieren Menschen? Weil es in ihrem Land einen Grund gibt, dort wegzugehen. Nicht, weil Deutschland irgendwie schlechteres Wetter ist. Nein, weil in den Ländern, wo sie sind, es um Leben und Tod geht.
Mhm.
Ja.
Wird auch oft vergessen.
Wird vergessen, ja. Und es ist nicht nur wirtschaftliche Interessen, es ist ein rein existenzielles. Aber was wir also lernen müssen, und das ist die Hoffnung, ne, gehen wir durch die Krise durch, das ist instabil, ne, es ist Abenteuer, wir haben einen festen Halt und ein lockeres Spielbein. Das ist sozusagen dieser Übergang, diese nebulöse oder numinosum, ne, so hat Jung gesagt, dieser Zustand der Angst, der Schatten kommt, es kommen Dinge, die uns fremd sind. Ja, es müssen
also das Alte dient nicht mehr und das Neue kennen wir noch nicht.
Das Neue kennen wir, das ist ein Übergang, dort gibt es Monster, ja, da tauchen Monster auf, aber auch Meister. Ja, und
aber sind wir nicht gesellschaftlich gerade in der Phase?
Wir sind jetzt, ich glaube schon. Ich glaube, sage ich ja, moralische Verwirrung da. Ne? Also plötzlich so, und wir wissen nicht mehr Orientierung. Und deshalb brauchen wir eine leichte, einfache Struktur. Das gibt Ordnung und das gibt Sicherheit und das nimmt uns die Angst. So, und wenn wir jetzt aber psychologisch durch diese Krise durchgehen, dann können wir durch die Krise gehen, indem wir uns an dem Neuen orientieren und das Alte ein bisschen loslassen. Und dann können wir vielleicht verstehen, sowas wie Ambiguitätstoleranz, also Ambivalenzfähigkeit entwickeln, Empathie entwickeln und aufhören, Faschisten zu wählen und aufhören, Linksradikale zu wählen.
Mhm.
Ja. So, beide zerstören die Gesellschaft. Und was Neues entsteht, was völlig Neues. Das ist nämlich auch noch interessant, denn man hat es ja nicht im Bewusstsein, weil es ja alles so ich-bezogen ist. Ne? Man will die Welt ja so haben, wie man sie kennt, wie man sie erlebt hat. Um Gottes Willen nicht anders. Doch, die Welt muss komplett neu werden.
Ja.
Komplett oder sehr wahrscheinlich sehr, sehr neu werden. Und wir erleben das gerade mit KI. Plötzlich gibt es Technologie, die Quantencomputing, die unsere, wenn ich das richtig verstanden habe, die alle, wenn das stimmt, das muss man nochmal gucken, aber Quantencomputer können wohl so effektiv rechnen, dass sie alle Passwörter in einer Sekunde knacken können. So, alle
Hurra!
Komplexen Passwörter. Zum Beispiel, keine Ahnung, was stimmt, aber es soll so, machen wir noch einen Check, einen Faktencheck, ob das stimmt, aber wir sind so evolutionär, und Evolution spielt auch eine Rolle in dem Buch, unterwegs, dass wir immer weiter diese Grenzen verschieben und die Intelligenz sich entwickelt und die Fähigkeiten sich entwickeln und die emotionalen Fähigkeiten natürlich auch mitziehen müssen. Und da hängen wir hinterher, weil wir ja noch ein bisschen Neandertaler-Style sind. Und deswegen Achtsamkeit brauchen, Pausen brauchen, kleine Happen brauchen, damit unser Hirn das verarbeiten kann. Und wir brauchen neben der Anstrengung sehr viel Zeit in der Entspannung, weil in der Entspannung sickert das an das ein, was wir gelernt haben beim Anstrengen, und dann verinnerlichen wir das und dann können wir irgendwann auch schneller, besser, ne, wieder anknüpfen an die Realität. Ne? Also das schnelle Denken ist sozusagen das, was wir automatisch machen, aber altes Denken ist, und das langsame Denken ist neues Denken, das müssen wir erstmal reinkriegen. Es ist mühsam, anstrengend, schwierig. Ja? Aber wenn wir das dann haben, dann sind wir, stehen wir gut da, sind gerüstet als Individuum, als Gesellschaft, was auch immer, und können dann in diese neue Epoche, wenn man so will, einsteigen, ja, mit KI und mit whatever, mit Aliens, wer auch immer da. Mhm. Trump, ne, läuft ja schon mit Aliens rum irgendwo, ne, in diesen ganzen
Fake-Videos. Ich glaube auf jeden Fall, dass hier Aliens auf dem Planeten liegen. Bitte spult das zurück und hört das gleich nochmal, weil das ist, finde ich, also Es ist so einfach, aber es ist simpel, aber es ist nicht einfach. Nein. Aber diese Mikropausen, die du gerade beschrieben hast, ich sage immer, rauskommen aus diesem Gedachtwerden und einen Weg finden in einen bewussten Denkprozess. Ja. Und erst heute hat mir über Instagram eine junge Frau geschrieben, sie würde, oh Gott, es fallen mir so viele Themen ein, über die ich eigentlich mit dir noch sprechen wollte. Sie würde gerade wieder Dopaminfasten. Weil,
Dopaminfasten?
Ja.
Keine Nüsse essen, oder?
Nee, quasi Instagram weg, also ach so, Handy weg.
Diese
genau, Kick. Also einfach um...
Ja. Das ist ja die intermittierende Verstärkung.
Genau.
Das ist der Trick der ganzen Drogendealer. Ja, also es gibt 3 schlechte Reels und eins ist gut. Und dann wieder 2 schlechte Reels und dann ist das dritte wieder gut. Und dann sind 8 schlechte und dann ist wieder eins gut. Und das macht uns süchtig, weil wir nie wissen, wann kommt das Leckerli. Und deshalb müssen wir dranbleiben. Wenn wir wüssten, das Leckerli kommt alle 5 Mal, können wir 4 Mal irgendwo anders hingucken und beim 5. Mal gucken wir wieder.
Mhm.
Ja. Und deswegen sind wir dran. Also unser Hirn denkt, wir müssen.
Und wir kommen da kommen wir wirklich jetzt automatisch nicht raus, sondern das ist einfach hartes Training auch, ne?
Man kommt da automatisch raus, indem man einfach das Handy ausmacht und weglegt.
Genau, aber das ist ein bewusster Prozess, das ist eine bewusste Entscheidung.
Genau. Oder es nicht dafür benutzt.
Ja.
Oder sich einen Timer setzt und sagt, nach 5 Minuten ist aus. Aber das kann man jemandem nicht erklären, der im in der Kiste sitzt, weil der denkt sich, oh mein Gott, dann ist mein Leben zu Ende. Oder was ist dann?
Oh Mann, es war hier ADHS, Autismus, Psychopathie. Es gibt so viel zu besprechen noch. Hast du noch ein paar Minuten?
Ich bin hier.
Sehr gut. Wir haben nämlich im Vorgespräch, hast du mir erzählt, dass du, darf ich das überhaupt teilen? Ja, ne?
Dass ich einen kleinen Penis habe?
Dass du bei deinen Sitzungen immer einschläfst.
Ach so, ja.
Das, nee, aber es finde ich gut, dass du das jetzt öffentlich gesagt hast.
Ja, das ist ja nur ein Klischee.
Achso, verstehe.
Gibt es ja nicht die Bloody und die anderen?
Jetzt Fleischpenisse hier, raus, und die aus, oder? Nicht die Bilder so, und so. Und dann sperrt Bilder, YouTube das Video oder entmonetarisiert ist. Oder das schneiden wir auf keinen Fall raus. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du dich wahrscheinlich auch rund um das neue Buch. Ich halte es übrigens gerne noch mal in die Kamera.
Ja, ich auch.
Wir sind ja nicht gleichzeitig im Bild, so, deswegen. Aber jetzt können wir es gegenschneiden, das passt schon. Dich viel gerade mit der sogenannten Dark Triad oder Dark Tetrad beschäftigst. Also sprich, Narzissmus war das Thema, mit dem du ja sehr in der Öffentlichkeit auch stehst seit vielen, vielen Jahren. Und jetzt kommen aber andere Komponenten dazu, die auch dir nochmal einen ganz neuen Blick eröffnen auf diese Diagnose, diesen Persönlichkeitsstil, wie man mittlerweile sagt, dieses Phänomen. Und das ist zum Beispiel die Psychopathie. Was sind deine Erkenntnisse über Psychopathie?
Ja, also Psychopathie wird gerade so zu meinem Steckenpferd, weil es dazu sehr, sehr viel schon Erkenntnisse gibt. Ganz erstaunlich, ja. Und nicht jeder Psychopath ist ein Massenmörder oder ein Serienkiller. Und es gibt die sogenannte subklinische Psychopathie und es gibt die klinische Psychopathie. Und das ist so wie bei Narzissmus auch. Es gibt ganz viele Alltagsnarzissmus, aber es gibt wenige narzisstische Persönlichkeitsstörungen. Und dasselbe ist auch bei Psychopathie. Und Psychopathie ist im Grunde genommen so eine, hat verschiedene Facetten, ist aber eigentlich eine Art, gehört also zu, ist eigentlich übergreifend, aber es gehört eher so zu den Persönlichkeitsstörungen, die hochproblematisch sind, mhm. weil sie im Kern unfähig sind zu emotionalen Erleben. Ja, sie sind, haben zu wenig Gehirnschmalz an der Stelle, ist zu wenig Kapazität da.
Ist das bildlich darstellbar?
Ja. Krass. Also es gibt, können wir auch nochmal Fakten checken, aber es ist, also der frontotemporale Bereich, also der präfrontale Kortex, frontomedial ist unser Bereich, wo wir emotional und sozial sozusagen die Repräsentanz haben, also auch die Entscheidungsfähigkeit, auch die Fähigkeit zur Wahrnehmung und zur Prozessierung. Und die ist unterentwickelt an der Stelle. Also auch volumentechnisch. Mhm. So mein Wissen, das können wir gerne nochmal Fakten checken.
Habe ich aber auch gehört, tatsächlich.
So, und das ist jetzt nicht so unbedingt schlimm, weil eben nicht jeder so klinische Psychopath, wir alle sind so ein bisschen, haben das ja auch, ist ja unterschiedlich, ne, ausgebildet und so, sind eben dann, so wie es bei vielen Narzissten auch beschrieben wird, haben wir nur diese emotionale, also diese kognitive Emotion, ne, Empathie, sorry, die kognitive mhm. Empathie. Also mhm. wir können uns vorstellen und denken, wie der andere so, was der für Gefühle hat, aber wir fühlen sie nicht. Es geht sozusagen der Bauch nicht mit. Ne? Der Körper ist bäuchlich, Bauch links, bleibt da nicht so kleben. Also wir können nicht sofort sagen, oh, tut mir leid oder oh shit. Ne? So, das passiert nicht. Also ein Psychopath würde dann sagen, das fühlt sich ja schlimm für dich an. Oder das muss sich ja furchtbar für dich anfühlen. Der sagt das. Oder der würde sagen, ich schäme mich sehr für dich. Mhm. Ne? So, also das Gefühl wird kognitiv prozessiert, also ausgedrückt und nicht emotional. Wenn ich mich jetzt wirklich schämen würde, was wäre dann? Ne? Was würde ich da was sagen überhaupt? Ne? Also ich glaube, jemand, der sich wirklich schämt, der erstarrt erstmal und muss erstmal sich selber sammeln, auch wenn er sich für den anderen schämt. Ja? Völlig andere Verhaltensweisen. Und das ist der Kern der Psychopathie. Die können das wirklich nicht. Und dann haben sie noch einen bestimmten Lebensstil, also sehr also wechselnde Partnerschaften und so weiter. Sehr impulsiv häufig, aufgrund der fehlenden Emotionalität auch sehr furchtlos. Das heißt, sie machen auch in den Verhaltensweisen, wie sie ihr Leben führen, echt crazy things. Man sollte nicht in der Nähe vom Psychopathen sein, weil da passieren immer irgendwie Sachen. Ja, und man hängt dann so mit drin, ne? Also bis hin zu Kriminellen, aber auch Unfälle oder so, riskante Geschichten. Weil die eben nicht spüren und auch kein Gefühl haben, wie es dem anderen geht in dem Moment, wo die mit dabei sind. Ne, so. Und dann gibt es noch so die dritte Facette, ist der, was haben wir, Affektivität, Lebensstil, dann Interaktion, also wie sie mit Menschen umgehen, sie nutzen Menschen nur aus für eigene Zwecke. Ja? Und diese Dinge sind hochproblematisch. Ja? Also ich kann das nochmal nachschauen. Das ist vierte, ich hatte das Buch hier dabei, das ist wirklich spannend. Denn die vierte Kategorie ist, die vierte Facette, ist die antisoziale Seite. Siehst du, die habe ich sogar vergessen. Das heißt, die unmoralische Seite, die sie haben. Sie scheißen auf Regeln und Gesetze und finden es ganz furchtbar, dass Menschen hierarchisch organisiert sind oder abhängig organisiert sind oder dass es Gesetze, Regeln gibt. Und im Verlauf des Lebens verschieben sich diese Grenzen immer mehr. Das heißt, je länger ein Psychopath lebt, desto mehr wird es antisozialer, desto mehr krimineller, desto mehr verschiebt es die Grenzen, verletzender, zerstörerischer.
Naja, klar, weil ja im Grunde genommen die gelernten neuronalen Verknüpfungen fester werden.
Funktioniert, genau, und setzt sich immer mehr durch. Und jetzt kommt das Hochinteressante. Sie benutzen soziale Masken, um nicht aufzufallen. Weil nur so können sie ihren Neigungen nachgehen. Und sie haben spezielle Neigungen. Also ich kenne jetzt schon so ein paar und die haben schon besondere Neigungen. Also gehen wir mal Stalker. Die haben eine besondere Neigung Nähe, ne, nach Nähe zu ihrem Opfer.
Das würde unter Stalking würdest du unter Psychopathie auf jeden Fall einordnen.
Genau, ja, oder hohes Interesse, Informationen über eine Person rauszufinden. Und nehmen wir Serienmörder, die sozusagen, es wird jetzt ja gerade in Amerika, dieser Architekt ist gerade verurteilt worden, der Beach-Mörder oder so, wo auch sozusagen der Weg zum Mord genauso spannend ist wie der Mord selbst für diesen Täter. Also es ist ein innerer Prozess des Erlebens in der Psychopathie, die sich aber dann tarnen, weil es ja natürlich, man kann es ja nicht jedem sagen, dass ich vorhabe, dich zu töten. Nicht jetzt, aber ne, so, also nicht dich jetzt, aber.
Danke, ihr habt es alle gehört.
Falls du tot bist, ich weiß nicht. Ich bin keiner.
Ist er der Erste, den ihr befragt.
Stimmt. Der aber jetzt richtig Spaß hat, während, können wir ja jetzt inszenieren. Ich hätte jetzt richtig als Psychopath Spaß, dich jetzt quasi hier zu grillen, sozusagen. Also zu merken, wie du leidest und emotional reagierst. Was du ja auch tust, ein bisschen, sehe ich auch. Bisschen nicht.
Okay, vielleicht bin ich ja auch die Psychopathin.
Läuft die Kamera? So, und dieser Beachmord, also muss auch lachen, ja, weil das ist ja unfassbar innere Spannung. Wieso habe ich Spaß dran, jemanden auszukundschaften und na, so. Und die soziale Maske ist das Normale. Die sind super normal. Die sind besser als normal. Also wenn ihr jetzt mal Handys guckt und die Screen, sozusagen den Sperrbildschirm, wenn da jetzt die Family da steht, ich mache jetzt klischeehaft, ja, aber wenn jetzt wirklich Papa, Mama, zwei Kinder, Hund, das ist mehr als normal. Das ist eher, würde ich jetzt sagen, aus der Analyse eher was Psychopathisches, ja, als das, als nicht. Ja? Mhm. Weil der Psychopath tarnt sich hinter dem, was er denkt. Die Erwartung aller anderen Menschen ist, was die als normal verstehen. Und Psychopathen haben abnormale Neigungen, die sie verbergen müssen, weil sie sonst sofort, ich meine, das fällt auf.
Ne? Das ist ja total interessant, weil das ja im Grunde genommen ein Phänomen ist, dass wir ja bislang auch immer eher so in den Narzissmus
deswegen interessiert mich das. Haben, richtig, ne? Genau. Mhm. Deswegen finde ich das so wichtig zu sagen. Und am Rand des Narzissmus, also aus Psychopathensicht ist Narzissmus Kinderkacke. Ja, das ist halt einer, der selbst verliebt ist und sich selbst geil findet.
Aber nicht unbedingt. Und dann hört's Unheil schon auf. Verursacht.
Der kann Unheil verursachen, wenn er psychopathische Seiten hat.
Genau, dann würde diese Kreuzallergie sozusagen genau, dazu kommen. Genau.
Und die Maskenidee ist ja beim Narzissmus nicht bestätigt worden, das gibt's nicht, aber beim Psychopathen. Mhm. Da ist sie noch da, die soziale Maske. Und die können eben auf den Punkt wirklich von Weinen, deshalb habe ich Betroffenheit, ne, aber auch Verachtung, können die hin lächeln. Also Hitler konnte Leute umbringen und den Hund kraulen. In einer Sekunde wechselt. Also ne, könnte den aus den, was ich, die Vernichtungslager genehmigen, sozusagen, ja, und hat dann wie hieß der Schäferhund?
Blondie,
genau, kraulen, ne? Und war der netteste Onkel, den man sich so vorstellt. Und das überlebt natürlich auch alles. Also Psychopathen sind unangenehme Menschen, aber deren Gedanken überleben und sie verfangen auch wieder neu. Ja, also die sozialen Masken, die wir gerade auch in der Politik sehen, vom Normalen, vom scheinbar Normalen, bitte noch mal ein bisschen gucken. Mhm. Ja, sind die wirklich empathiefähig? Ja, also wenn ich jetzt, ich meine, fangen wir beim Bundeskanzler an, der kann es ja auch nicht so richtig. Aber es gibt in dieser subklinischen Psychopathie Spektrum, wir sprechen jetzt nicht vom Serienmörder, der Psychopath ist oder der in der forensischen Psychiatrie sitzt, weil er denkt, dass er der Größte ist, narzisstisch, aber auch Menschen beschädigen will und es ihm egal ist. Mhm. Die sitzen dann in der forensischen oder im normalen Regelvollzug. Aber die Politiker, und jetzt kommen wir zur dunklen Tetrade, die haben diese dunkle Tetrade. Die brauchen sie auch.
Ja, also ein bisschen, das ist Narzissmus, ist Machiavellismus, Sadismus und Psychopathie,
genau,
ne? Die
genau,
vier.
Die vier. Mhm. Oder die drei. Dazugekommen ist halt der Sadismus als Alltagssadismus. Das bedeutet, wenn wir Freude daran haben, anderen zu schaden. Und das geht auch bei Proxy, also stellvertretend. Also wenn wir jetzt, weiß ich, Martial Arts, Boxkämpfe im Käfig cool finden, dann haben wir auch Alltagssadismus da. Wenn wir Spaß daran haben, uns zu prügeln mit anderen persönlich dann, ja, oder andere zu quälen, dann ist das Alltagssadismus. Und wenn wir es tolerieren, ne, dass andere leiden, dann ist es möglicherweise auch so diese Seite, dass wir eben Spaß dran haben. Oder ja. Und Politiker haben ja auch Spaß dran, den Gegner zu vernichten. Ne? Das ist ja auch hilfreich, im politischen Diskurs zu kämpfen, einen Wahlkampf zu machen. Da muss man den anderen ja auch platt machen. Ne? Machiavellismus, Machiavelli war ein Politiker, ein Berater in der Zeit der Medici, vor vielen 500 Jahren oder so, meine ich, länger her. Und der hat ein Buch geschrieben, Der Fürst, und darin beschrieb er, Strategien, wie man so im Krieg erfolgreich sein kann, um Nachbarländer zu erobern. Das liest sich so ganz apart, ne, so, weil es so ganz klar die Strategien benennt. Sehr blutig auch, aber auch von der Idee her eigentlich logisch. Weil wenn ich jetzt ein Unternehmen zum Beispiel kaufen will, dann kann ich das durch die Vordertür machen und dann kostet es Geld. Wenn ich es aber günstiger kriege, indem ich es einfach nur klaue oder von hinten oder es in Bankrott fahre, dann ist das auch eine Möglichkeit. Ne? Also den Feind vom Spielfeld zu kriegen, ne, ist ja auch genauso hilfreich, um eigenes Wachstum zu ermöglichen, als den Feind einzuverleiben.
Ach, das finden wir bestimmt auch im Leistungssport.
Auch da gibt es viel
nicht
Psychopathie.
Nicht nur in der Politik.
Genau. Und so, also da finden sich überall diese Facetten. Und in der Politik ist halt der Machiavellismus der Klassiker. Und der Narzissmus natürlich, ich bin der Größte, ich bin der Beste, ich schaffe das auch ohne Leistung und habe diesen unberechtigten Anspruch. Das ist ja Narzissmus, den unberechtigten Anspruch auf Bevorzugung bei diesem Grandiosen oder auch bei dem Vulnerablen, Verdeckten, dass die eben unbedingt Kritik vermeiden wollen. Ne, die werden in der Politik nicht überleben, die Vulnerablen, aber in der Familie. Ne, wenn man nach Hause kommt, ist dann da der empfindliche Vater oder die empfindliche Mutter oder Großmutter, die dann keine Abweichung toleriert, weil das gleich Kritik ist und vernichtend abgewehrt wird.
Ich finde, wir haben das aktuell auch ganz, ganz stark. Das ist jetzt nicht so dein Wirkungsbereich, meine auch nicht, aber ich beobachte das teilweise mit großer Sorge. Auch übrigens wäre nochmal eine extra Podcast-Folge über spirituellen Narzissmus zu sprechen. Also weil gerade so Gurus aus dem Boden schießen wie die Pilze und Menschen, so die glauben, sie könnten andere heilen und sie haben diese außergewöhnlichen Fähigkeiten und die haben nur sie. Und ich habe mir viel Richard Grannon, sagt dir da was? Ist auch so ein Narzissmus-Mensch aus Liverpool. Narzissmus-Dude. Und der hat gemeinsam mit einem Amerikaner, der eine Sekte überlebt hat, Nexium hieß die. Der Typ sitzt für 120 Jahre im Gefängnis, Keith Raniere. Habe ich mir viel angeschaut, einfach in den letzten 12 Monaten, weil diese Dynamiken sind in Kulten oder in Sekten ja immer ähnliche tatsächlich.
Und wir müssen auch gar nicht so weit nach Amerika gehen. Wir haben die in Deutschland. Und auch erfolgreiche Menschen, die auf der Bühne stehen, erfolgreich in Deutschland. Ich nenne keinen Namen.
Dürft ihr euch selber einen ausdenken, aber ich weiß, was du meinst.
Und die dann auch selber über spirituellen Narzissmus auch reden und reflektieren, aber auch Insider-Informationen, die ich habe, aus verschiedenen Ecken. Natürlich kriege ich die alle mit, weil die Leute sehen Hagemeyer Narzissmus, dann kommen die dann auch.
Und fragen,
was ist da los? Und ich habe das in meinem Buch Verachtung aufgeschrieben. Da erzähle ich von einem spirituellen Guru, der die Leute nicht wirklich gut behandelt und nach außen hin diese Fassade hat, die soziale Maske. Und das ist psychopathisch. Und eine andere Kategorie gibt es leider nicht und reicht aber auch an der Stelle, weil mehr brauchen wir nicht. Und das ist jetzt aber auch nicht die Person, die so im Vordergrund stehen, sondern es gibt auch andere, die auf Bühnen stehen, die sich als Ärzte verkaufen. Also ich würde dringend bitten, wenn irgendwo jemand sich als Arzt vorstellt und auf der Bühne ist und Vorträge hält, einfach mal nach der Approbation zu fragen, die Veranstalter, und nicht einfach nur zu glauben, dass der Arzt ist. Ja? Oder jemand, der Psychotherapeut ist und der das auf seine Tür schreibt, nicht glauben, dass der das ist, sondern erst mal gucken, was kann der denn oder die. Ja? Und wir haben ein Riesenproblem mit der Versorgung. Wir haben ein Behandlungsprävalenzparadoxon. Das heißt, so viele Coachings wie noch nie und so viele Kranke wie noch nie.
Ja.
Also da läuft das gehörig schief. Also entweder sind da nur Zauberlehrlinge am Werk und dann fällt irgendeinem Psychopathen ein, die Leistung zu kürzen für uns.
Ja, das ist Wahnsinn.
Ja, 4% weniger bei einem Job, der ein selbstständiges Unternehmen ist, verdienen wir 24 Euro die Stunde, wenn man alles zusammenzählt und runterrechnet, und haben alle Last der Sozialleistungen. Also wir sind im Vergleich zu jemandem, der in der Klinik angestellt ist und auch 24 Euro die Stunde verdient, ärmer dran. Ja, und müssen Steuervorauszahlungen, Steuernachzahlungen machen. Und das ist manchmal ein Kleinwagen. Und den haben wir nicht jedes Jahr. Ja, und natürlich kann man Steuern zurücklegen und sich drum kümmern, wirtschaftlicher zu sein. Und da rede ich sehr aus dem Luxus heraus, gerade ich. Aber es wird niemand den Beruf eines Psychotherapeuten beginnen.
Um reich zu werden.
Nee, nicht mal um reich zu werden, sondern er wird ihn gar nicht mehr beginnen. Wenn er weiß, es gibt KI, auch wenn die es schlecht macht, wenn er weiß, ich werde eh nicht verdienen und wenn er weiß, ich muss 12 Jahre studieren, Grundausbildung, Grundstudium plus Fachweiterbildung, das ist nämlich nicht nur 10 Jahre, wie es manchmal steht, oder 6, nein, das ist Medizinstudium, 8 Jahre, wenn man Pech hat, ein bisschen zu länger, weil es ein schwieriges Studium ist, plus 6 Jahre Weiterbildung, Facharzt, plus Fachweiterbildung im therapeutischen Verfahren. Und da ist man wenn man Pech hat und gemütlich ist, nach 15 Jahren nicht fertig. Ja, und dann 24 Euro die Stunde.
Da werde ich lieber Influencer.
Genau. Und Flick von Nike oder Adidas, ja. 85.000 Euro für 3 Minuten Quatsch in die Kamera reden. Ja. Und ich kann halt, wenn es irgendeine Firma gibt, die mich sponsern will, bin ich gerne zu haben.
Ja, vielleicht meldet sich ja jemand. Ja. Oh Mann, es ist immer so schwer, mit dir ein Ende zu finden, aber ich mach's jetzt trotzdem. Jetzt haben wir ja nicht wirklich über dein Buch gesprochen.
Wir können doch, Entschuldigung, dass ich dich quermoderiere.
Bitte, nein, moderiere mich ab.
Ich finde persönlich das Ende des Buches auch sehr schön.
Und das ist ja auch kein Spoiler, weil es sind ja Kurzgeschichten.
Ja.
Möchtest du was vorlesen?
Ja.
Super, sehr gerne.
Ende der Wacht. Dann beendete ich die Therapie. Es waren nur wenige Termine mit J040861. Er werde klarkommen. Er bedankte sich. Ich bedankte mich auch. Ein bisschen Demut, Scham und Trauer tat uns allen gut. Das konnten wir uns leisten. Ich legte dann für mich Amy Winehouse Back to Black auf. Und irgendwie dachte ich, wäre es mal Zeit, meinen Kopf durchzupusten und mich mal frei zu tanzen. Amy, winzig war sie, kaum Raum für all das, was sie aus sich an Musik und Kunst herausholte und in sich an Alkohol und Drogen hineinkippte. Ihr Vater, der sie missbräuchlich idealisierte, Amy, du schaffst das, sagte er und vermied jeden Entzug, als wäre Heilung eine Beleidigung. Dann war da der bekloppte Freund. Alles Co-Abhängigkeit und ein Netzwerk von zerbrochenen Helfern. Exzellente Musiker, die immer komplett drauf waren. Wer diesen massiven Drogenkonsum in der Musikszene anspricht, erntet blitzschnell aggressive Abwehr. Was? Was soll das heißen? Alle mit riesigen Pupillen? Keta? Tabor? Was? Hä? Bela B. hat das alles in seinem Buch beschrieben, aber darüber spricht man nicht, wie man nicht über Fußball und Homosexualität spricht. Niemand sagt was. Sag das nicht. In dem Moment, in dem du zugibst, ein Problem zu haben, fällt die Maschine aus, mit der alle das Geld verdienen. Dann stehst du da, langweilst dich, weil alle immer blöder werden. Ein dumpfes Echo wie in Alkoholikerfamilien. Robbie Williams war nicht bipolar. Er nannte sich semi-bipolaresk. Und im Berghain, da gab's Crystal Meth Partys, damit die 6 Tage lang durchvögeln konnten. Und danach guckten sie wie verrückt, völlig Mischugge. Im Nachtdienst legte ich mir also die Elektro-Rockband Muse auf die Ohren. Uprising. Beim Rundgang auf der Station P1. Und beim Kaffee auf der Stationsküche hörte ich Time is Running Out. Beide Songs vom Album The Resistance.
Korrekt.
Danach, auf der Suche nach Ruhe, verordnete ich Schlafpillen auf der P2 mit David Bowie, Waterloo Sunset. Es war weit fortgeschritten in der Nacht, so gegen 3 Uhr, als ich mir auf dem riesigen Megabildschirm im seelenleeren Klinikfoyer das YouTube-Video von Underworld, Born Slippy, live at Boiler Room London, in voller Lautstärke reinzog und voller Rhythmus und voller Fülle ganz langsam dazu tanzte. Mehrmals. Bei 1:11:15 geht es für mich erst richtig los. Am Stück. Fast 10 Minuten Spaß. Und dann war Stille.
Wow. Vielen, vielen Dank.
Ich danke dir.
Uprising ist einer der besten Songs der Welt. Und das Muse-Album, falls ihr es noch nicht kennt, unbedingt hören. Neues Buch, Dr. Pablo Hagemeyer. Krasses Buch, was du da geschrieben hast. Gratuliere ich dir von ganzem Herzen.
Dankeschön.
Und ich freue mich auf unseren nächsten Austausch. Schön, dass du da warst.
Danke.
Ihr Lieben, danke an euch, dass ihr diesen Podcast hört und teilt, in die Welt schickt. Und ich weiß, der Scheiß-Algorithmus, ich werde nicht müde, darauf hinzuweisen, aber so ist es leider, es ist die Währung der Neuzeit. Also bitte lasst mir gerne ein Like da oder ein Abo, schreibt einen Kommentar. Aber nur, wenn ihr möchtet. Danke. Bis zum nächsten Mal. Bleibt bitte zuversichtlich, gesund und stets neugierig. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.